Unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
Schützende Hand. Es ist kurz nach sieben und Nebelschwaden wabern durch die Morgendämmerung von Bad Godesberg. Jaspal hat die Sitzheizung der Limousine hochgeregelt und ist kurz eingenickt, als jemand fordernd an die Scheibe der Beifahrerseite klopft. Der 48-Jährige schreckt jäh hoch, richtet pflichtbewusst seinen navyblauen Blazer, der an den muskulösen Armen etwas spannt, und steigt aus dem Wagen. Als Bodyguard und Fahrer einer einflussreichen Bonner Familie muss er auf Zack sein und darf sich keine Blöße geben. Zum Glück ist es nur Amalia, die älteste Tochter seines Arbeitgebers, die sich mit dem lauten Klopfen einen Spaß erlauben will. Ihr Vater, ein erfolgreicher Unternehmer, hätte in einer solchen Situation höchstwahrscheinlich einen seiner gefürchteten cholerischen Anfälle bekommen. Jaspal mag Amalia, und diese Sympathie beruht auf Gegenseitigkeit. Die Ruhe und Bedächtigkeit, die er ausstrahlt, und seine sanfte Art zu sprechen, sind ein willkommener Kontrast zu ihrem strengen alten Herrn, bei dem sich fast jeder zweite Satz um das Ansehen der Familie und die Mehrung des nicht unbeträchtlichen Vermögens dreht. Wie bei Maharajas pflegt Jaspal, der Sohn eines bereits verstorbenen Vaters aus dem indischen Süden und einer deutschen Mutter, dann mit einem verschwörerischen Lächeln zu sagen, und Amalia quittiert diese Aussage routiniert mit einem gespielt affektierten Lachen. Sie ist das Nesthäkchen der Familie und die große Liebe ihres Vaters, der bei Amalias Geburt schon über 50 gewesen war. Ein spätes Glück, das sich in einer fast schon manischen Fixierung auf seine jüngste Tochter ausdrückt, die, wie selbstverständlich, auch mit 22 Jahren immer noch mit ihm und seiner fast 20 Jahre jüngeren Frau, Amalias Mutter, in der feudalen Gründerzeit Villa lebt. Obwohl sie den Wohlstand ihrer Familie durchaus kritisch betrachtet, fällt es Amalia nicht schwer, Annehmlichkeiten wie ein eigenes Reitpferd, teure Kleider und den Luxus eines eigenen Bodyguards, der auf Schritt und Tritt seine schützende Hand über sie hält, in Anspruch zu nehmen. Amalia ist fasziniert von fremden Kulturen und liebt die Stories, die Jaspal ihr auf langen Shoppingtouren nach Köln oder Düsseldorf erzählt. All diese aus der indischen Mythologie gespeisten Sagen, Märchen und Legenden hatte sein Vater ihm hinterlassen. Bis auf eine silberne Halskette eigentlich das Einzige, was ihm nach seinem Tod als Erinnerung geblieben war. An dieser Kette, die Jaspal selbst im Schlaf nicht ablegt, baumelt die Hamsa-Hand, die ihren Ursprung wohl im Nahen Osten hat, aber, so hatte ihm sein Vater erklärt, im Hinduismus für die Energiefelder des Körpers und die fünf menschlichen Sinne steht. Diese Sinne hatte sein Vater stets zusammengehalten und als handwerklicher Tausendsasser und gefragter Hausmeister jahrelang für unterschiedliche Botschaften in der damaligen Bundeshauptstadt gearbeitet. Er hatte all seine Kraft investiert, um seine kleine Familie fern der eigenen Heimat zu ernähren. Seine Kerze hatte hell gebrannt, war aber leider viel zu früh erloschen. Die mit einem wachsamen Auge und ziselierter Ornamentik versehene silberne Hand an seinem Hals sollte gegen alles Negative schützen und ihrem Träger Kraft und Glück verleihen. Bisher hatte sie, bis auf einen folgenschweren Sportunfall in seiner Jugend, einen fantastischen Job gemacht. Damals stand er am Anfang einer vielversprechenden Karriere als Judoka, als er nach einem missglückten Wurf seines Gegners mit einer schweren Kopfverletzung reglos auf der Matte liegen geblieben war. Multiple Frakturen des Schädels und eine Gehirnblutung hatten eine lange Zeit der Genesung und viele Sorgen seiner zu diesem Zeitpunkt bereits verwitweten Mutter nach sich gezogen. Nach einer Woche im Koma und einer ebenso anstrengenden wie langwierigen Reha war es den behandelten Ärzten wie ein medizinisches Wunder vorgekommen, als ihr junger Patient nur 6 Monate nach seiner Entlassung selbstbewusst und in körperlicher Bestform vor ihnen stand, um sich für die Rettung seines Lebens zu bedanken. Und auch wenn Jaspal nicht gläubig war, so hatte dieses disruptive Erlebnis ihn demütig und auch ein wenig spirituell gemacht. Öfter als zuvor kamen ihm seit dieser Zeit die weisen Worte seines Vaters in den Sinn. Vor allem das Wort Karma, das im Glauben seines Vaters eine zentrale Rolle eingenommen hatte, begleitete ihn durch den Alltag. Denn ihm leuchtete das Konzept eines direkten Zusammenhangs von Ursache und Wirkung ein. Jede physische und geistige Tat, davon war Jaspal überzeugt, zog eine Folge nach sich, die basierend auf der hinduistischen Reinkarnationslehre auch erst in einem späteren Leben eintreffen konnte. Nur noch 3 Kilometer bis zu den Stellen, in die der fast 50-Jährige seinen jungen Fahrgast heute in aller Herrgottsfrühe fahren soll. Fast 50, denkt er, und ihm wird in diesem Augenblick schmerzhaft bewusst, dass sein Vater mit noch nicht einmal 40 Jahren gegangen ist. Der Nebel hat sogar noch zugenommen, und bei der Fahrt durch das malerische Siebengebirge fühlen sich Jaspal und Amalia wie in einem Gruselfilm mit einem extra Budget für Trockeneis. Als sie die Ausfahrt nehmen und Jaspal den Wagen gewohnt sicher durch ein dunkles Waldstück steuert, passiert es. Der Wagen bricht ohne erkennbare Ursache aus und landet mit einem dumpfen Geräusch im Straßengraben. Amalia schreit laut auf, doch die Airbags der Luxuslimousine haben Schlimmeres verhindert. Sofort springt Jaspal aus dem Auto und öffnet die Tür zum Fond. »Amalia, alles okay? Bist du verletzt?« Geschockt, aber ohne erkennbare Blessuren schaut sein reicher Schützling ihn mit weit aufgerissenen Augen an. Jaspal dreht sich aus ihrem Sichtfeld und küsst dankbar sein Schutzamulett. Doch er ist innerlich aufgewühlt und zutiefst erschüttert, denn die Ursache für den glücklicherweise glimpflich verlaufenden Unfall lässt ihn am eigenen Verstand zweifeln. Hallo Martin, schön dich zu sehen.
Hallo liebe Esther.
So, wir haben es zum jetzigen Zeitpunkt mit einer Geschichte zu tun. Wir kennen unsere Hauptfigur, wir kennen Jaspal. Mhm. Ich nehme an, dass es auch weiter um Jaspal gehen wird, der gerade mit seiner Schutzbefohlenen, der Tochter seines Arbeitgebers, er selbst als Chauffeur und Bodyguard, einen Unfall hatte. Mhm. Einen, jetzt würden wir sagen, eher kleineren Unfall. Und wir stehen mit den beiden im Wald, denn es gibt bisher noch kein Anzeichen einer Krankheit, keine Hinweise. Und wir wissen aber auch nicht, was diesen Unfall ausgelöst haben könnte.
Ja, erstmal ein bisschen unspektakulär, muss man sagen, ne? Weil, also nicht der Unfall als unspektakuläres Ereignis, aber Unfälle können ja immer passieren. Autounfälle, wir wissen nicht, ob Haushaltsunfälle. Ich weiß nicht, hattest du schon mal einen Autounfall?
Ich hatte einen gravierenden, einen, den nur ich weniger schlimm nenne, und zwei, sagen wir mal, mittlere und einen kleinen.
Ist das schon eine Menge?
Das ist eine Menge. Davon war tatsächlich keiner von mir verschuldet. Verrückt, oder?
Das wollte ich fragen. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ja. Und wie hast du das wahrgenommen? Weil normalerweise ist es ja so, dass man auf Unfälle, also es ist ja eine akute Stresssituation, man hat dann ja so einen Adrenalinschub direkt kurz danach und kriegt ja nicht so richtig mit, was passiert ist.
Ja.
Ob irgendwas am Körper ist, bis man sich dann so ein bisschen wieder gesammelt hat und sich dann von oben bis unten erstmal anguckt und schaut, ob da irgendwas tatsächlich am Körper passiert ist, ne?
Ja, wenn man dann in der Lage ist, überhaupt zu begreifen, was passiert ist. Bei den schwereren Unfällen war mir das nicht möglich. Jetzt mache ich es einfach simpel und gehe zum letzten Unfall, der letztes Jahr im Herbst 2023 passiert war, mit zwei weiteren Personen, die im Vorderbereich des Autos saßen. Ich saß hinten und wir haben uns in einen, also es war an eine Aufzeichnung angehängt, sollte ich zum Bahnhof gebracht werden. Und wir waren im Osten unterwegs, Richtung Berlin. Es war Eile geboten, damit ich meinen Zug bekomme. Ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass der Unfall passiert ist. Wir haben uns von der Einfädelspur in einen bestehenden Stau, der aus Lastwagen bestand, eingefädelt. Und die Fahrerin und auch ich hatten den Eindruck, unser PKW wäre von dem Lastwagen links neben uns gesehen worden. Mhm. Alle Lastwagen standen. Und einige Minuten später setzten sich die LKWs in Bewegung, also der LKW, der vor uns auf der linken Seite war, fuhr weiter. Der, neben dem wir standen, stand. Mhm. Und er stand auch weiter, sodass wir angenommen haben, er lässt uns die Vorfahrt zum Einfädeln. Das war aber weit gefehlt.
Und der ist dann losgefahren, hat euch voll erwischt.
Genau. Wir haben alle gelernt, wie unglaublich die Wucht eines so tonnenschweren Lastkraftfahrzeuges ist, auch wenn es nur wenige Meter hat Kraft holen können.
Ja, und dann stell dir das mal vor, was passiert bei so einem Rasanztrauma. Also wenn du so richtig mit mehr als, weiß ich nicht, 100 Stundenkilometer irgendwo vorbretterst.
Ne? Kenne ich, ist jetzt aber zu komplex. Ja. Da passiert viel und alle, die im Nachhinein darüber sprechen können, sind, glaube ich, glücklich, dass sie noch da sind.
Ja, und Problem meistens ja, du hast es ja schön beschrieben, dann wird's wahrscheinlich dann auch bei diesem Auffahrunfall Thema Schleudertrauma natürlich, ne? Also so das Häufigste, was ja dann mit auftritt, häufige Folgen von Autounfällen, aber dann natürlich auch das, was danach kommt, ne? Also häufig sind ja Verletzungen, die nach einem Unfall nicht direkt sichtbar sind, sondern dann erst im Verlauf auftreten.
Da spielt auch dieser Wahnsinns-Adrenalin-Ausstoß eine Rolle. Ich erinnere mich an, also es kam eine ganze Menge Rettungsfahrzeuge, die wahrscheinlich von mehreren Fahrern gerufen wurden, und der Obernotarzt hat mich mehrere Male aufgefordert, ich solle bitte mit einsteigen und solle mich untersuchen lassen dann im Krankenhaus. Ich sei jetzt voller Adrenalin und ich könnte nicht beurteilen, wie es mir ginge. Ich dachte, ich könnte es beurteilen, ich wollte meinen Zug bekommen, denn ich war mit meiner Mutter verabredet, und ich konnte es aber offensichtlich nicht beurteilen. Denn heute sitze ich vor dir und hinter mir, ich kann es ja jetzt mal verraten, ein Heizkissen, das ich mir in den Nacken lege, weil ich seither Nackenschmerzen habe.
Ja, und das ist genau das. Nackenschmerzen, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen. Häufig auch im Verlauf dann noch Schlafstörungen, die auftreten können vielleicht, so als wenn man Sachen vielleicht dann noch verarbeitet. Auch hier posttraumatische Belastungsstörungen, die auftreten können. Mhm. Das ist meistens dann ja, wenn es richtig kritisch war, wenn vielleicht auch jemand dann noch ums Leben gekommen ist bei so einem Unfall.
Furchtbar.
Und das, was dann so alles verarbeitet werden muss. Mhm. Und das, was du berichtet, auch das Thema der Mikrotraumata der Wirbelsäule, also die auch schon bei leichten Autounfällen auftreten können und dann erst im Laufe der Zeit zu chronischen Schmerzen führen. Also, das ist ja so ein bisschen was häufig vernachlässigt wird.
Und das sind dann auch noch zum großen Teil Verletzungen, die, also denen man einfach gar nicht auf die Schliche kommt, was da nun wirklich passiert ist. Mhm.
Man kann es auch benennen, ne? Als Postunfallsyndrom. Das durch anhaltende Kopfschmerzen, dann Schwindel, Nackenschmerzen und Konzentrationsstörungen gekennzeichnet ist. Mhm. Und das ist halt was man dann halt auch auf dem Schirm behalten sollte. Wichtig, das verkennen viele, häufig passiert das ja auf dem Weg zur Arbeit oder von der Arbeit weg, also auf dem Nachhauseweg, dass man halt auch dran denkt, dass das auch immer noch in die Kategorie der Arbeitsunfälle gehört und dann halt auch entsprechend behandelt werden sollte, auch wegen der Versicherung.
Mhm, das ist ein guter Hinweis für viele. In unserer Geschichte kommen Airbags vor, die Schlimmeres verhindern.
Ja.
Airbags, ja, sind erstmal Lebensretter, aber können auch zu Verletzungen führen, ne?
Ja, insbesondere zu Verbrennungen. Mhm. Stell dir das so vor, es gibt Treibladungen, die sitzen vor allen Dingen im Lenkrad oder in den Seiten von den Airbags und setzen dann ein sehr heißes Gas frei. Und dann hat das Gas eine sehr, sehr hohe Temperatur von bis zu 500 Grad.
Unvorstellbar.
Und dann kommt es zur Verbrennung, vor allen Dingen an den Unterarmen, an den Händen. Mhm. Und ja, das ist dann halt auch ein Ereignis. Also wir haben den Schutz auf der einen Seite, aber dann auch auf der anderen Seite das Verletzungspotenzial, das da auftreten kann. Mhm. Zusätzlich können auch Verbrennungen durch diese Reibungskräfte entstehen. Also wenn der Airbag aufgeht, dann kannst du dir das so vorstellen, wie wenn du über einen Gummiboden rüberrutscht. Mhm. Und jeder kann sich da ja auch vorstellen, was das mit der Haut macht. Das Gleiche passiert dann halt auch auf der Haut, der Hände, im Gesicht, je nachdem, was dann halt mit dem Airbag auch in Verbindung kommt.
Und das lässt sich natürlich nicht vermeiden, weil es so schnell gehen muss. Das sind ja, ich weiß es nicht, Nanosekunden, in denen das passiert.
Mhm. Ja, auch der gewünschte Effekt natürlich, ne? Auf der anderen Seite guckt man sich das an, wenn man Kinder im Auto transportiert, gerade in so einer Babyschale, und dann geht dieser Airbag auf, dann werden solche Kräfte freigesetzt, dass dann halt auch die Schale, also diese Kinderschale, dann richtig durchs Auto katapultiert werden kann. Und deswegen gibt es auch diesen Knopf im Auto, um den Airbag dann entsprechend auszuschalten, wenn man Kinder vorne in der Schale transportiert.
Ja, lebensrettendes Element, vielleicht doch noch verbesserungswürdig.
Ganz genau.
Wir wollen herausfinden, wie es zu diesem Unfall in unserer Geschichte gekommen ist und ob vielleicht gesundheitliche Probleme dazu geführt haben könnten.
Ich bin gespannt.
3 Wochen sind seit dem Crash im Wald vergangen. Im Gespräch mit Amalias aufgebrachtem Vater hat Jasbal auf eine Notlüge zurückgegriffen und von einem Reh berichtet, das bei schlechten Sichtverhältnissen plötzlich im Scheinwerferkegel aufgetaucht war. Ein schlechtes Gewissen ist nun ein neuer, quälender Begleiter, und er hofft, dass in diesem Fall das Karma ein Auge zudrückt. Denn der eigentliche Grund für den gefährlichen Zwischenfall ist nicht nur beängstigend, sondern würde ihn seinen Job und damit auch seine Wohnung im Souterrain der Villa kosten. Das war so sicher wie das Amen in der Kirche, zu der die Familie an diesem Sonntag fährt. Denn das, was der für seine Loyalität und Zuverlässigkeit geschätzte Personenschützer seit dem verhängnisvollen Morgen immer wieder wie ein unheilvolles Mantra vor sich hin murmelt, wenn er sich allein und unbeobachtet fühlt, war der zutiefst verstörende Satz: »Wieso hast du das getan?« Es ging ihm gut. Er fühlte sich gesund und Selbsthass oder Depressionen waren ihm fremd. Dennoch hatte er das Steuer des schweren Autos am Morgen des Unfalls, einem ihm nicht nachvollziehbaren Impuls folgend, selbst verrissen. In diesem fatalen Augenblick hatte es sich für Jasbal fast so angefühlt, als hätte ihm ein unsichtbarer Beifahrer ins Steuer gegriffen. Er ist unsicher, misstraut sich und versucht, wie er es gewohnt ist, seine eigenen Dämonen zu besiegen. Ohne sich jemandem anzuvertrauen oder gar professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Doch zu seiner Erleichterung scheint schon bald wieder alles in bester Ordnung. Der Unfall war sicherlich lediglich eine Folge eines kurzen Moments der Unachtsamkeit gewesen, nichts Dramatisches. Berufsrisiko. In Zukunft würde er noch besser aufpassen. Jasbal war ein Meister der Selbstkontrolle und hatte allen Stromschnellen des Lebens getrotzt. Der frühe Verlust seines Vaters hatte ihn schon als jungen Mann zu einem verantwortungsvollen Menschen reifen lassen, dem das Wohl seiner Mitmenschen am Herzen lag und für den Werte und Integrität und Fairness nicht nur hohle Slogans waren, wie man sie an den Wänden von Motivationscoaches fand. Längst war Gras über die Sache gewachsen, als Jasbal sich nach einem langen Tag einer Folge seiner Lieblingsserie über die Abenteuer eines einsamen Secret Service Agenten und einem Mikrowellenauflauf todmüde auf sein schmales Bett im Untergeschoss des Hauses fallen lässt und in einen tiefen, traumlosen Schlaf fällt. Doch mitten in der Nacht wacht er mit Todesangst auf und spürt eine Hand an seiner Kehle, die unbarmherzig versucht, ihm die Luft zum Atmen abzudrücken. Geistesgegenwärtig greift er mit seiner Rechten nach dem starken Handgelenk des Angreifers und verdreht es reflexartig, so wie er es während seiner Ausbildung zum Personenschützer immer wieder trainiert hat. Ein vollkommen überraschender Schmerz höchster Intensität durchfährt ihn jäh, doch das Adrenalin lässt ihn weiter um sein Leben kämpfen. Er muss den Angreifer ausschalten, den er im stockdunklen Zimmer nicht erkennen kann, um zu verhindern, dass dieser die schlafende Familie in den oberen Stockwerken der Villa verletzt oder gar tötet. So abrupt, wie sie gekommen ist, endet die Attacke. Und als Jasbal endlich den Lichtschalter gefunden hat, glaubt er, den Verstand zu verlieren. Denn die Hand, die er mit brutaler Kraft verdreht hat und die nun, als wäre sie aus Gummi, kraftlos vor ihm liegt, ist seine eigene Hand. Jasbal stößt einen unterdrückten Schrei aus. Am nächsten Tag betritt er mit selbstgeschientem Unterarm und der fadenscheinigen Story von einer missglückten abendlichen Trainingseinheit am Sandsack das Büro seines Chefs und reicht seine Kündigung ein. Ohne die Gründe zu kennen, versucht der Familienpatriarch, ihn umzustimmen. Er bietet ihm mehr Geld, eine größere Wohnung, denn ihm ist vollkommen klar, dass Jasbal einer der Besten seiner Zunft und ein absoluter Glücksgriff ist. Ein moderner Samurai, der dem Shogun und seiner Familie ewige Treue schwören muss. Doch dieses Mal beißt sich der erfolgsverwöhnte Mann die Zähne aus. Jasbals Entscheidung ist ebenso unverständlich wie unumstößlich, und als Amalia ihn zum Abschied fest an sich drückt, bricht es dem körperlich unbesiegbar wirkenden Mann fast das Herz. Ein neues, demütigendes Kapitel in Jasbals Leben beginnt. Wie ein Gescheiterter zieht er zurück in die Zwei-Zimmer-Wohnung seiner besorgten Mutter, ohne ihr den wahren Grund für seine Entscheidung zu nennen. Geplagt von Selbstzweifeln beginnt er sich immer tiefer in seine innere Welt zurückzuziehen, bis es der resoluten Frau, die ihn zur Welt gebracht hat, nach einigen Wochen reicht und sie ihm ein Ultimatum stellt. Wenn er sich nicht schnellstens einen neuen Job suchen würde, müsste er ausziehen, denn so könne es auf Dauer unmöglich weitergehen. Jasbal muss wieder an die Geschichten, die sein Vater ihm als Kind erzählt hatte, denken. Geschichten, die ihr pädagogisches Ziel nicht verfehlt und seine Moralvorstellungen nachhaltig geformt hatten. Jetzt fühlte er sich tatsächlich wie ein Unberührbarer, der durch Verfehlungen in früheren Leben und selbstverschuldetes schlechtes Karma vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen wird. Doch wodurch nur hatte er das kosmische Gleichgewicht gestört? Jasbal nimmt die Ankündigung seiner Mutter ernst und hat schon kurz darauf einen neuen, wenn auch mies bezahlten Job gefunden. Ironischerweise fährt der gut ausgebildete Bodyguard und Fahrer nun auf einem alten Motorroller für einen Lieferservice mit dem illustren Namen Tandoori Tiger Alu-Schalen mit heißem indischen Essen in Bonn und Umgebung aus. Es ist ein lauer Sommerabend, als Jasbal den Kickstarter seines Rollers tritt und sich auf den Weg zur Bonner Universitätsklinik macht. Noch weiß er nicht, was für eine überaus schicksalhafte Nacht vor ihm liegt. Als er gerade auf den Campus fährt, passiert es wieder. Dieses Mal fühlt es sich wie ein Unfall in Zeitlupe an, den er vorhersehen, aber nicht verhindern kann. Er blickt auf das Cockpit des Rollers und sieht voller Entsetzen, wie seine linke, gerade wieder vollständig verheilte Hand sich vom Lenker löst und seine rechte Hand vollkommen autonom mit einem heftigen Ruck ebenfalls vom Lenker reißt. Das Hinterrad bricht aus und Jasbal rutscht mit der Maschine über den Asphalt. Er hat Glück im Unglück, denn außer einer zerrissenen Jeans und großflächigen Schürfwunden am linken Bein scheint er körperlich unversehrt und ist erleichtert, dass kein Dritter zu Schaden gekommen ist. Binnen Sekunden nach dem unglückseligen Motorrollerunfall, direkt vor den Toren der Bonner Universitätsklinik, ist der Verunglückte von mehreren Ärztinnen und Ärzten umringt und wird sofort in die nahegelegene Notaufnahme gebracht. Während die Wunden des Mannes, der noch vor kurzem wie ein Fels in der Brandung stand, sorgfältig gereinigt und versorgt werden, fasst Jasbal sich endlich ein Herz und vertraut sich einer jungen Unfallchirurgin an. Er berichtet ihr vom furchterregenden Eigenleben seiner linken Hand und der Angst, auf diese Weise für die Verfehlungen eines vergangenen Lebens bestraft zu werden. Jasbal ist endlich klar geworden, dass er bisher großes Glück hatte und dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis ihm oder seinen Mitmenschen wesentlich dramatischere Konsequenzen drohen. Die Medizinerin wird hellhörig, denn sie bemerkt, dass der sehr bedacht wirkende Patient in einem Strudel rätselhafter und beängstigender Ereignisse gefangen zu sein scheint, die er sich selbst nicht erklären kann. Sie nimmt Jasbals Seelenpein ernst und veranlasst eine stationäre Aufnahme sowie weitere Untersuchungen. Ein sofort hinzugezogener Neurologe vermutet nach der Schilderung der mysteriösen Attacken tatsächlich ein ernsthaftes gesundheitliches Problem. Er untersucht Jasbal gründlich auf Anzeichen für einen beginnenden oder bereits erfolgten Schlaganfall. Ein Gefäßultraschall zeigt jedoch, dass die Hals- und Hirnschlagadern des Patienten weder verengt noch verstopft sind und auch die Bluttests und ein EKG, das etwaige Herzrhythmusstörungen als Ursache ausklammern soll, zeigen keine signifikanten Auffälligkeiten. Um auf Nummer sicher zu gehen und einen Schlaganfall, kleinere Blutungen oder Verletzungen klinisch auszuschließen, ordnet der Arzt nach Rücksprache mit einem weiteren Kollegen eine diffusionsgewichtete Magnetresonanztomographie des Schädels an. Ein bildgebendes Verfahren, mit dem akute Gewebeveränderungen selbst in frühen Stadien präzise darstellbar sind. Der Neurologe zieht nun eine transitorische ischämische Attacke in Betracht, zu deren Symptomportfolio auch eine plötzlich auftretende Schwäche oder Taubheit in Armen oder Beinen und Gleichgewichtsstörungen gehört. Bei der von Laien manchmal vereinfachten, als Mini-Schlaganfall bezeichneten Attacke ist die Funktion des Gehirns durch eine vorübergehende Unterbrechung der Blutzufuhr zeitweilig gestört. Die Beschwerden klingen im Gegensatz zu einem veritablen Schlaganfall jedoch schnell, meist vollständig und ohne dauerhafte Schäden wieder ab. Doch auch diese Diagnose ist nicht eindeutig und lässt die Ärzte ratlos. Sie beschließen, den rätselhaften Fall in der nächsten Fallkonferenz des Zentrums für seltene Erkrankungen vorzustellen und behalten Jaspal zur Beobachtung vorerst in der Klinik.
Ich bin baff, Martin. Wir alle kennen das Phänomen, im Schlaf zu erwachen, weil einem die eigene Hand, die man nicht mehr fühlen kann, weil sie nicht durchblutet wurde und weil sie, ne, wir sagen dazu, ja,
ganz fieses, ganz, ganz fieses Gefühl, ne?
Ja.
Also ich habe das auch häufiger schon mal gehabt, dass ich mich irgendwie auf den Arm gelegt hatte.
Ja.
Und dann ist der Arm richtig taub. Du denkst, du hast irgendwie so ein fremdes,
fremdes Organ, fremde Extremität.
Mhm. Und dann musst du das erstmal, den Arm wieder richtig ausschütteln, damit Blut reinkommt. Und man kommt dann schon so ein bisschen in so einen Panikzustand, ne?
Also, ja, bis man das so fassen kann. Ja, und manchmal ist man sich ja auch gar nicht bewusst. Also mir ist das tatsächlich passiert, nicht am Hals, aber dass ich die Hand oder den Unterarm dann über den Mund, hatte ich den Unterarm liegen und war mir nicht bewusst, dass das mein eigener
war. Wer schläft da neben mir? Genau. Ja, stell dir das, ja.
So, und das ist eben, das ist dann relativ lustig, weil man ja ziemlich bald auch weiß, ich habe so gelesen, dass mein Arm nicht durchblutet worden ist. In diesem Fall ist das ja, das ist ja absolut erschreckend. Erst habe ich noch gedacht, vielleicht hat Jaspal nicht gemerkt, dass sein Arm nicht durchblutet war und hat eben aufgrund seiner Ausbildung affekthaft so reagiert, dass er sich selbst angegriffen hat. Nun ist ihm aber ja auch dieser Unfall auf dem Motorroller passiert und da hat ja die Hand eine Aktion vollführt. Das ist mir unbegreiflich.
Ja, das ist schon auf jeden Fall kurios.
Ja.
Also muss man einfach sagen. Also ich meine, das, was du gerade gesagt hast, dass er einfach nach seiner Hand gegriffen hat und die, vielleicht weil er wirklich gedacht hat im Schlaf oder in der Situation, das ist nicht durchblutet und dann nimmst du ja auch die Hand und dann schüttelst du die so, damit die wieder durchblutet wird. Ne?
Gedacht, also er wird überfallen.
Ja.
Und in der Annahme, er müsste das ganze Haus und die Familie, für die er arbeitet, verteidigen, hat er einen Angreifer abgewehrt.
Und dann spult halt das Programm, was er gelernt hat. Ne? Also das wird einfach abgespult und das erklärt vielleicht dann auch so ein bisschen die Situation. Aber, wie wir gesehen haben, werden jetzt halt auch von den Ärzten ganz andere Theorien ins Spiel gebracht, wie zum Beispiel eine TIA, also eine transitorische ischämische Attacke, auch bekannt als sogenannter Mini-Schlaganfall. Und das ist natürlich dann, also dieser Zustand ist auch ein kritischer medizinischer Zustand, weil er halt meistens auch ein Vorbote sein kann für folgende Schlaganfälle.
Für einen veritablen, wirklichen, richtigen Schlaganfall.
Hier ist es ja so, da kommt es zu einer vorübergehenden Unterbrechung der Blutversorgung im Gehirn, die halt auch ähnlich eines Schlaganfalls ist, aber in der Regel nur wenige Minuten bis wenige Stunden dauern kann und dann auch komplett wieder weg ist und dann auch keine dauerhaften Schäden im Gehirn hinterlässt.
Das klingt gut, weil keine Schäden zurückbleiben. Aber hast du im Zusammenhang mit einer ischämischen Attacke schon mal davon gehört, dass ein Gliedmaß eigenmächtig handelt?
Das eher nicht. Also ich hätte eher, also was ich kenne, Das sind halt Taubheitsgefühle, die in Armen und Beinen auftreten. Also wir haben ja gerade darüber gesprochen, so ähnlich, als wenn die Hand einschläft, ja, also und nicht mehr zum Körper gehört. Das tritt ja zum Beispiel bei der Tia dann häufig auch einseitig auf, genauso wie beim Schlaganfall, weil ja eine bestimmte Gehirnregion davon dann betroffen ist, von der Minderdurchblutung. Dann treten aber auch noch andere Symptome auf, wie eine plötzliche Schwäche, Verwirrung, Schwierigkeiten zu sprechen, ja, oder zu verstehen, Sehstörung und Schwindel- oder Gleichgewichtsstörung.
Also grundsätzlich ähnelt eine TIA, ich sag's nochmal, transitorische ischämische Attacke einem veritablen Schlaganfall.
Ganz genau.
Ja, hinterlässt aber keine Schäden.
Einmal das und verschwindet natürlich innerhalb 24 Stunden meist komplett. Also die Zeit spielt dann natürlich auch eine große Rolle und es ist halt kein anhaltendes Phänomen, was dann da auftritt. Ne?
Und jetzt sagtest du vorher, dass aber eine solche kleine Attacke Vorbote eines schlimmen Schlaganfalls sein kann.
Genau, und deswegen muss man halt entsprechend nochmal gucken, woran liegt das. Man muss halt da auch nochmal eine komplette Untersuchung über sich ergehen lassen. Neurologisch nachgucken, auch internistisch nachgucken. Gibt es irgendwo Herde, die quasi kleine Trompen oder Embolien freisetzen? Also Trompen ja fürs Gehirn und dann halt vielleicht auch Embolien, die in der Lunge dann auftauchen können. Also es kann ja dann auch richtig große Probleme mit sich führen, wenn man die nicht entdeckt. Und deswegen muss man diese Patienten ernst nehmen, wenn die das berichten. Meistens ist es ja so, dass man da eine Bildgebung auch dann bekommt. Also man untersucht die neurologisch, dann gibt es bildgebende Verfahren wie das, wie die Computertomographie oder die Magnetresonanztomographie. Und man guckt sich dann auch die Herz- und Gefäßfunktion nochmal an, ob die komplett in Ordnung ist. Zum Beispiel mit bestimmten Doppler-Untersuchungen, also Ultraschalluntersuchungen, dass man die Halsgefäße anguckt, ob da kleine Plaques drin sitzen. Das kennt der eine oder die andere wahrscheinlich auch. Oder ob bestimmte Veränderungen auch in der Herzstruktur aufgetreten sind, wo kleine Trompen vielleicht dran sitzen. Also das ist erstmal wichtig, nachzugucken, ob da alles in Ordnung ist.
Verstehe mich nicht falsch, aber ich denke gerade, so würde es stattfinden in einer perfekten Welt. In einer Welt, in der ein Patient einer Ärztin, einem Arzt berichtet, mir war schwindelig, ich hatte kurze Ausfallsymptome, ich habe meine rechte Hand nicht gespürt, ich hatte Ameisenlaufen im Bein. Ich fürchte mich, dass ich was hatte. In der perfekten Welt werden alle diese Untersuchungen stattfinden. Ich glaube, in der normalen Realität ist vielmehr die Frage, wie geht es Ihnen jetzt? Geht es Ihnen gut? Es geht Ihnen gut.
Dann können Sie wieder gehen.
Ja.
Naja. Also das muss man wirklich auch kritisch beleuchten. Das ist sicherlich auch so. Also dass, wenn Symptome jetzt plötzlich weg sind, weil zum Beispiel bei der TIA ist es halt auch so, dass die Symptome, also zum Beispiel die stille TIA, wie man sie nennt, da verlaufen die Symptome manchmal ganz mild oder werden nicht so richtig wahrgenommen, dann geht man vielleicht zum Arzt und berichtet das und dann sagt der Arzt vielleicht, ja, jetzt ist aber gut. Haben Sie jetzt noch Beschwerden? Dann sagst du nein. Dann gehst du und dann passiert wieder so ein Ereignis oder es kommt dann wirklich zum Schlaganfall und dann ist es zu spät. Also deswegen ist es halt hier insbesondere ganz wichtig, dass diese Symptome auch richtig erkannt werden und ernst genommen werden. Und dass sie untersucht werden.
Ne? Und vom Patienten selbst bemerkt werden. Ich glaube, ich denke, dass hier das Aufklärungsmoment liegt, ohne hyper zu sensibilisieren, ohne übersteigerte Aufmerksamkeit auf den eigenen Organismus zu lenken. Aber da muss ein Patient ja mit einer gewissen Überzeugung über die Fehlfunktion stehen und von sich behaupten können, etwas ist nicht in Ordnung, sie müssen nachsehen.
Ja. Das stimmt. Und hier in dem Fall ist das ja ganz besonders ausgeprägt. Ich meine, da kommt ein Patient zu dir, der sagt ja hier, meine Hand hat sich selbstständig gemacht. Wie schätzt du das denn? Also stell dir das vor, du bist jetzt die Ärztin, ich komme als Patient zu dir in die Praxis und sage, ja, meine Hand, die hatte ich plötzlich am Hals oder die hat das Lenkrad verrissen oder sonst was. Wie würdest du das denn einschätzen? Würdest du dann sagen, ja, der kann mir ja viel erzählen?
Das stelle ich mir in eurer Position extrem schwierig vor. Also ich glaube noch, weil ich habe meine Hand gespürt oder beziehungsweise ich habe sie nicht gespürt, aber sie hat versucht, mich zu erwürgen, würde man immer davon ausgehen, das war eine Fehlempfindung. Mhm. Was zu dieser Affektreaktion geführt hat, nicht die Hand hat das Lenkrad verrissen, sondern es war eine unbewusste Reaktion auf etwas, das passiert ist, was vergessen wurde.
Und da kann ich aber sagen, das ist ein ganz krasses Phänomen, weil wir bekommen ja zum Beispiel von den Patienten ohne Diagnose häufig erstmal ein Schreiben. Also die schildern uns alles und da sind dann ganz irre Storys dabei. Ja, dann weiß ich nicht, berichten die von ganz ungewöhnlichen Vorkommnissen, wo du so sagst, ja, das ist ja völlig verrückt. Das ist 100% eine psychosomatische oder psychiatrische Störung. Mhm. Aber dann lädst du die Patienten ein und dann merkst du, wenn du die untersuchst, dass da ist eine neurologische Auffälligkeit oder da ist eine internistische Auffälligkeit. Und dann freue ich mich immer, dass ich diese Patienten trotzdem eingeladen habe, weil wenn ich die nur auf Papier betrachtet hätte, dann hätte ich die niemals eingeladen. Und wenn du einfach den Schritt machst, diese Patienten ernst zu nehmen, dann löst du halt auch ganz viele Fälle.
Ja, das macht dich und deine Arbeitsweise wahrscheinlich aus, dass du kein ungläubiger Thomas bist. Mhm. Glücklicherweise ist Jaspal ja jetzt tatsächlich selber vor Ort in der Klinik durch diesen Motorrollerunfall. Und ich glaube, hier ist sehr hilfreich, dass er offensichtlich eine imposante Erscheinung ist, dass er von einer großen körperlichen Statur ist, dass er ein, wie er beschrieben ist, ein disziplinierter, ehrenhafter Mann ist.
Vertrauen weckt, ne?
Mhm. Nun, der ja eben sicher als Personenschützer hat er sicher eine Ausstrahlung, die Zutrauen schafft und die zuhören lässt, wenn er erklärt. Im Gegenzug stelle ich mir jetzt eine Person vor, die, sagen wir einfach nur, schmächtig.
Unscheinbar.
Ja. Mhm. Ein stiller Mensch, der nicht gewöhnt ist, im Mittelpunkt zu stehen.
Der geht dann wirklich unter, ne?
Ja, ne?
Ja.
Weil da gibt es gibt ja nichts, woran man sich als Diagnostiker anheften könnte.
Ja.
Na, wir hören, wie es mit Jaspal weitergeht. Ich bin sehr gespannt, weil es so ungewöhnlich ist.
In der von Martin Mücke geleiteten Fallkonferenz, die am darauffolgenden Tag im Bonner Zentrum für seltene Erkrankungen stattfindet, meldet sich die anwesende Spezialistin für Psychiatrie und Psychosomatik zu Wort und bringt die Theorie einer seltenen psychogenen Bewegungsstörung ins Spiel, bei der häufig ausgelöst durch kurz zurückliegende seelische Erschütterungen oder psychische Traumata motorische Phänomene auftreten, die körperliche Ursachen vermuten lassen. Nach den von Jaspal im Anamnesegespräch geschilderten Ereignissen der jüngsten Vergangenheit ein nicht abwegig erscheinender Lösungsansatz. Doch eine erneute eingehende Betrachtung der vorliegenden Ergebnisse führt dann zu spontaner Sprachlosigkeit in der Ärzterunde. Denn beim gemeinsamen Betrachten der MRT-Bilder fallen einem jungen Arzt des Zentrums Anzeichen einer früheren, unentdeckten Hirnverletzung auf. In Jaspals Corpus Callosum, dem Bereich, der seine beiden Gehirnhälften verbindet, ist erst bei genauerem Hinsehen eine zuvor übersehene Raumforderung erkennbar. Dies führt zur Diagnose des sogenannten Alien-Hand-Syndroms, einer seltenen, bizarr anmutenden Störung, die Jaspals geschilderte Symptome erklärt. Denn auch seine Hand wirkt, wie in den zu Rate gezogenen medizinischen Fachartikeln beschrieben, ferngesteuert, entwickelt ein rätselhaftes Eigenleben, bewegt sich unkontrolliert und wendet sich sogar gegen ihren Besitzer. Als Jaspal die Diagnose erhält, erinnert er sich an das glücklich überstandene Schädelhirntrauma als Teenager. Er hatte diese düstere Phase seines Lebens längst in die Tiefen seines Unterbewusstseins verdrängt und daher auch im Gespräch mit den Bonner Medizinern nicht erwähnt. Nun steht er nicht zum ersten Mal in seinem Leben vor einer neuen Herausforderung. Mit einer Ergotherapeutin beginnt er, Strategien zu entwickeln, mit den unkontrollierbaren Bewegungen seiner Hand umzugehen und zunächst einfache Aufgaben im Alltag auf andere Weise auszuführen. Psychologische Unterstützung hilft ihm ergänzend bei der emotionalen Bewältigung der Erkrankung und ist hilfreich dabei, seine neue Realität, inspiriert durch die Geschichten seines Vaters und die Prinzipien des Karmas, als Teil des eigenen Lebensweges zu akzeptieren. Einst Beschützer und Vertrauensperson findet er in der Auseinandersetzung mit seiner Erkrankung nun eine neue Form der Stärke. 3 Jahre später. Seit mehr als einem Jahr ist Jaspal symptomfrei und hat die Kontrolle über seine rebellische Hand zurückgewonnen. Nach einem radikal ehrlichen Gespräch mit seinem früheren Arbeitgeber bietet dieser ihm an, dem ebenso smarten wie kommunikativen Ex-Bodyguard eine Weiterbildung zum persönlichen Assistenten zu finanzieren. Schlagartig verzieht sich nun endlich der Nebel und für Jaspal geht wieder die Sonne auf.
Es gibt nichts, was es nicht gibt. Ich habe von einem solchen Phänomen noch nie gehört. Und vielleicht kommt Jaspal, der ja auch ans Karma glaubt, was ich im Übrigen auch tue, auf die direkte Wirkung der Aktion, dessen Namen übrigens der Rechtschaffene und Tugendhafte bedeutet, und er zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort bei den richtigen Menschen waren, die seinen Hinweisen nachgegangen sind.
Ja, und das auch entsprechend einordnen konnten. Ne? Ja, und das Alien-Hand-Syndrom oder auch bekannt als Fremde-Hand-Syndrom, da muss ich immer so ein bisschen an die Addams-Family denken.
Ja, das,
ne?
Eiskalte Händchen.
Ja, also das ist so, was man ja so im Kopf hat, ne? Dass dann so die Hand sich selbstständig macht und dann auch autonome Bewegungen ausführt, was ja da auch passiert, ne? Die halt von den Betroffenen als unabhängig von seinem eigenen Willen wahrgenommen werden. Und das ist ja das Interessante daran.
Und Schockierende.
Ne? Also die Hand kann dann greifen, berühren, bewegen, würgen, ohne dass das der Betroffene dann unter Kontrolle hat. Das ist ja schon echt eine fiese Nummer, wenn man das so sagt.
Genau, fies und hinterlistig. Ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich verstanden, wie so etwas passieren kann, also wie es vonstatten geht. Woher oder welcher Impuls ist es, der diese Hand sich bewegen lässt oder einen Angriff, eine Attacke ausführen lässt?
Naja, also das Problem ist, das Syndrom entsteht nach Hirnverletzung. Also insbesondere nach Operationen oder Behandlungen von Epilepsien. Und wir haben ja, also die beiden Gehirnhälften sind ja miteinander verbunden über das sogenannte Corpus callosum. Und wenn da halt auch Schädigungen auftreten, dann passiert da so eine gewisse kann eine gewisse Autonomie auftreten. Aber auch neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer-Krankheiten oder die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit können halt dieses Syndrom auslösen. Es ist halt sehr selten. Man weiß trotzdem nicht genau, was passiert da oder was ist da die eigentliche Ursache. Man weiß halt, dass es nach bestimmten Zuständen auftritt.
So, jetzt haben wir es hier mit einem Alien-Hand-Syndrom zu tun. Da frage ich mich natürlich, gibt es auch ein Alien-Fuß-Syndrom?
Also prinzipiell können ja alle Gliedmaßen betroffen sein, also deswegen nennt es dann Alien-Limp-Syndrom und das Alien-Hand-Syndrom ist dem untergeordnet.
Ah.
Und da nimmst du dann halt die anderen Gliedmaßen als fremd wahr. Hier hatten wir ja einen ganz besonderen Fall, weil es sich halt dann auf die Hand fokussiert hatte bei ihm.
Kann ich mir so vorstellen, dass also da, wo die Verletzung war, ein Impuls für die Hand gestartet wird oder den Fuß, der mir nicht bewusst ist. Das heißt, ich spüre diesen Impuls nicht, mein Gliedmaß führt aber den Impuls, die Aufgabe aus.
Genau. Ja, und das ist dann bei unserem Fall dieser Würgegriff gewesen, dieses Ausreißen der Hand am Steuer. Also das hat ja dann auch ganz gefährliche Folgen für den Protagonisten hier gehabt.
Selbst und natürlich auch für andere in seiner Situation, in seiner Profession, natürlich auch nochmal ganz besonders. Ich stelle mir die Therapie schwierig vor. Ich stelle mir überhaupt erstmal schwierig vor, zu akzeptieren, dass so etwas im eigenen Körper möglich ist, dass man ohne die Angst leben kann, dass man selbst schlimme Dinge verantwortet, dadurch, dass man ja eben die Kontrolle so verliert.
Ist auch für den Beruf gefährlich, ne? Also wenn du jetzt, weiß ich nicht, an einer Maschine arbeitest und dann führt die Hand dann plötzlich irgendwelche Funktionen aus
oder führt sie nicht aus?
Der wäre Chirurg, also der könnte jetzt nicht mehr arbeiten, ja? Also die machen Physiotherapie und Ergotherapie und die können natürlich dann auch dazu führen, dass man eine bessere Kontrolle über die betroffene Hand dann bekommt wieder. Und dazu gehört natürlich auch, dass man Bewältigungsstrategien erlernt, um die Symptome dann zu verstehen und dadurch dann wieder eine Verbesserung der Lebensqualität einfach zu erreichen. Ne? Und das kann natürlich auch super frustrierend sein und auch in Verlegenheit führen. Ne? Also wenn plötzlich irgendwas passiert und du bist halt in einer bestimmten Situation.
Naja, man stelle sich vor, und dafür muss, glaube ich, noch nicht mal jemand ein Drehbuch schreiben, ein Personenschützer zieht die Waffe und ist sich dieser Aktion, dieser Handlung nicht bewusst. Und
ballert dann irgendwo im Einkaufszentrum rum oder so.
Möglicherweise doch Stoff für ein gutes Drehbuch.
Naja, und das wirft ja auch irgendwie so ganz interessante philosophische Aspekte ja auch auf. Ne? Also so das Thema Willensfreiheit.
Ja.
Ja, also Autonomie. Da, du bist ja selbst, also fremdgesteuert von deiner Hand.
Ja. Ich als Vorstandsvorsitzende der Autonomiebehörde rechte Hände fordere, nein, Quatsch beiseite. Was mich wundert, die Frage, die sich mir stellt, dass dieses Symptom so lange nach der eigentlichen Verletzung nicht existiert hat und jetzt plötzlich auftritt.
Ja, oder vielleicht in leichter Form und sich dann halt entwickelt hat. Also, ja, das wird ja auch in der Wissenschaft erforscht. Also man versucht halt die genauen Mechanismen hinter dem Ehlin-Hand-Syndrom zu verstehen oder auch Ehlin-Limp-Syndrom zu verstehen und ein Verständnis der Gehirnfunktion und der Verbindung dann dadurch auch zu erlangen. Ne? Und das, ja, das hat ja auch was einfach mit dem Verständnis von Bewegungssteuerung und Bewusstsein zu tun. Und da wird man wahrscheinlich in den nächsten Jahren deutlich mehr Erkenntnisse dann auch erlangen.
Und bis man die hat, ist es notwendig, dass Ärzte Vertrauen schenken und zuhören. Denn etwas, was es nicht gibt, lässt sich schwer erklären und lässt sich eben auch schwer verstehen. Denn wenn man kann ja Hinweise bekommen, aber wenn man eben nicht auf diesen Schatz des Wissens zurückgreift, dann steht man da eben sprichwörtlich im Wald und kann damit nichts anfangen.
Ganz genau. Und vor allen Dingen die Diagnose, du hast es gesagt, basiert ja in der Regel auf den Symptomen und auch auf der Krankheitsgeschichte. Ja? Also zuhören, das annehmen als Arzt, damit zu arbeiten, ernst nehmen, ne? Also um da nochmal drauf einzugehen. Dann kommen natürlich auch die bildgebenden Verfahren, die können natürlich helfen, da auch zum Beispiel Gehirnveränderungen dann darzustellen und vielleicht zu verstehen, ob da eine neurologische Erkrankung hintersteckt. Und für unseren Protagonisten bedeutet das aber auch, eine entsprechende psychologische Unterstützung in Anspruch zu nehmen, damit klarzukommen, also die emotionalen und psychischen Auswirkungen der Erkrankung zu verstehen, sie besser zu verarbeiten.
Kennst du eine Heilung dieses Syndroms? Gibt es das?
Also häufig ist es so, dass auch die Erkrankung von selbst wieder verschwindet. Man weiß nicht warum. Aber sonst, wenn sie bleibt, helfen halt nur die Behandlungsmethoden, die ich vorhin angesprochen habe. Also psychotherapeutische Unterstützung, dann auch Ergotherapie, Physiotherapie, um einfach mit der Erkrankung dann leben zu können und sie zu beherrschen möglichst. Passt ja, ne? Beherrschen wieder, die beherrschen, Hand zu beherrschen. Genau. Ja, das sind dann halt die Methoden, die man dann einsetzen.
Wenn ich mir vorstelle, ein Gliedmaß ist nicht mehr zu beherrschen. Wir haben von Patienten gesprochen, die unerträgliche Schmerzen hatten. In Extremitäten im Fuß, im Arm und sich zu einer Amputation entschließen. Ich kann mir vorstellen, dass der Wunsch bei diesem Syndrom auch durchaus an euch herangetragen wird, oder?
Naja, A, es ist ja nicht so häufig, dass wir das sehen. Ne?
Ja.
Das gehört ja wirklich auch einfach zu den seltenen Erkrankungen. Aber ich denke, dass eine Amputation die Ursache im Gehirn nicht adressieren würde.
Mhm. Ne?
Und das könnte eher zusätzlich zu physischen und psychischen Problemen für den Patienten führen. Ne?
Mhm.
Und deswegen sind halt diese anderen Methoden, die wir ja schon besprochen haben, vielleicht noch zusätzlich die medikamentöse Therapie. Da gibt es auch Möglichkeiten, um diese unwillkürlichen Bewegungen besser zu kontrollieren. Aber halt auch Physiotherapie, Ergotherapie, ich habe es vorhin gesagt, die Verhaltensstrategien zu ändern. Also einfach, um die Lebensqualität des Patienten wieder
zu verbessern, aber mit dem Syndrom zu leben und darauf zu hoffen,
ganz
dass
genau.
es temporär ist.
Ja.
Glücklicherweise geht Jaspals Geschichte gut aus.
Mhm.
Und er findet sogar zurück in den Beruf durch eine Weiterbildung.
Ja, und wir nehmen jetzt nochmal mit, also wenn du demnächst wieder die Adams Family dir anguckst, dann denkst du wahrscheinlich auch an diesen Fall.
An Jaspal und an die schützende Hand, an die Hamsa-Hand auch. Es war ein schönes Gespräch mit dir, Martin.
Fand ich auch.
Und wir sehen uns schon bald wieder.
Ich freue mich. Bis bald.
Auch. Bis bald.
Tschüss.
Sie hörten Unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda. Aufgenommen bei Headroom Sound Production in Köln. Die geschilderten Fälle beruhen auf realen Krankenakten. Sie sind jedoch zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Patientinnen und Patienten und aus Gründen der medizinischen Schweigepflicht anonymisiert und dramaturgisch bearbeitet. Die Inhalte und Aussagen des Podcasts ersetzen keine medizinische Konsultation. Sollten Sie geschilderte Symptome bei sich oder anderen wiedererkennen oder gesundheitliche Beschwerden haben, wenden Sie sich umgehend an eine Ärztin, einen Arzt oder in akuten Fällen an die Notaufnahme eines Krankenhauses.